Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Heute Mittag Tausende von Stahlkochern vor der Zentrale von ThyssenKrupp in Essen. Die Stimmung ist geladen.
Wir wollen wissen, wo der Zug hingeht. Ne? Keiner sagt uns was, wir stehen da einfach leer. Ne? Wir müssen hier hinkommen, das ist einfach so. Und ich bin 40 Jahre jetzt mittlerweile dabei und ich habe schon viel Scheiß mitgemacht, aber das ist hier schon echt die Spitze mittlerweile. Ja.
Gerade jetzt, wie die Art und Weise dabei war, einfach hinter vorgehaltener Hand und so tun, als gäbe es die Kollegen hier alle gar nicht, die seit Jahren sich den Arsch aufreißen, um den Laden am Laufen zu halten.
Heute tagt der Aufsichtsrat von ThyssenKrupp und viele Beschäftigte beim Stahl fürchten um ihre Arbeitsplätze. Wir schalten gleich live nach Essen zu den Protesten und zu unserem Korrespondenten vor Ort. Aber zunächst zur künstlichen Intelligenz. Das Schlüsselunternehmen dafür ist Nvidia. Das US-Unternehmen kontrolliert etwa 80% des Weltmarktes für KI-Spezialprozessoren. Auf diesen Chips in der Größe einer Postkarte sind 100 bis hin zu 200 Milliarden Transistoren drauf. Gestern Abend kamen die neuen Zahlen und Nils Dams berichtet aus den USA.
26 Milliarden Dollar Umsatz hat Nvidia im letzten Quartal gemacht, mehr als 2,5 Mal so viel wie im Jahr zuvor. Der Gewinn lag bei knapp 15 Milliarden Dollar, vor einem Jahr waren es rund 2 Milliarden. Die Chips von Nvidia sind so gefragt, weil sie viele Rechenoperationen nicht nacheinander, sondern parallel verarbeiten können. Ein deutlicher Vorteil bei den komplexen Anforderungen der KI-Technik. Dieses Prinzip hat Nvidia ursprünglich für schnelle Grafikkarten entwickelt, dass es auch so gut bei KI-Systemen funktioniert, ist eher Zufall. Auch andere Tech-Unternehmen wollen mit KI-Chips Geld verdienen. Intel oder AMD kommen aber offenbar noch nicht an die Qualität von Nvidia heran. Die Firma aus Santa Clara entwirft die Chips in Kalifornien. Hergestellt werden sie vom taiwanesischen Unternehmen TSMC, das kürzlich noch von einer unersättlichen Nachfrage nach KI-Chips gesprochen hat. Der Börsenwert von Nvidia liegt mittlerweile bei mehr als 2 Billionen Dollar. Der Chiphersteller ist damit eines der wertvollsten Unternehmen der Welt.
Und diese Zahlen von Nvidia nehmen wir mit in den Börsensaal in Frankfurt am Main. Berichterstatter für uns ist Klaus-Rainer Jackisch. Zunächst die Frage, ja, wie sind die Zahlen von Nvidia an den Finanzmärkten aufgenommen worden?
Ja, die Anleger haben ja drauf gefiebert und sie sind natürlich sehr positiv aufgenommen worden. Die Aktie legt heute kräftig zu um 6,5% auf jetzt über 930 Euro. Deshalb soll sie auch demnächst gesplittet werden. Also die Erwartungen sind hier voll wieder erfüllt worden.
Ja, dann lassen wir jetzt bei Nvidia bleiben, das ja wie kein anderes Unternehmen für die Hoffnungen steht, die die Wirtschaft mit der künstlichen Intelligenz verbindet. Einige sehen in ihr die nächste industrielle Revolution. Wird das an der Börse auch so gesehen?
Ja, auf jeden Fall. Der Hype um Nvidia, der ist ja riesig und geht jetzt schon seit einigen Wochen. Das liegt vor allem daran, was Sie schon gesagt haben, dass eben Nvidia rund 80% des Marktes kontrolliert. Ich habe vor dieser Sendung mit Daniel Kröger gesprochen. Er ist KI-Experte beim Investmentunternehmen Erke und Lübberstedt. Und ich habe ihn gefragt, wie denn Nvidia es überhaupt gelungen ist, diese Marktdominanz aufzubauen.
Man hat schon immer in dem Bereich Grafikchips gearbeitet, nur dass natürlich jetzt sich die Bedeutung geändert hat, wofür man diese ganzen Grafikchips einsetzt. Jason Wang ist als Geschäftsführer des Unternehmens sehr getrieben. Das sieht man natürlich auch in der Forschung alleine, dass mal mehr als 20% der Gelder vom Umsatz für Forschung ausgegeben werden. Und auch jetzt, wo die neue Generation angekündigt wird, die Blackwell-Serie, die Ende des Jahres kommt, auch jetzt arbeitet man schon wieder an der nächsten Generation. Also es ist immer nach dem Motto schneller, höher, weiter. Und ich glaube, diese Geschwindigkeit muss man auch beibehalten, um natürlich dieser Platzhirsch halt zu bleiben, weil der Konkurrenz halt eben nicht schläft. Aber gelungen ist es einfach über die letzten Jahrzehnte hin durch wirklich harten Fokus. Und auch KI hat ja schon relativ früh erwähnt, dass es mal eine Bedeutung bekommt. Vielleicht, dass es so schnell geht, weiß ich nicht, ob man bei Nvidia genau das hat absehen können. Aber der Fokus war schon immer darauf gewesen.
Nun hat Nvidia quasi ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt kaum große Konkurrenz. Man fragt sich immer, wieso? Denn KI ist ja nun nichts Neues. Warum sind da nicht andere auch schon längst draufgesprungen?
Ja, Sie haben recht, KI ist tatsächlich nichts Neues. Ich meine, wenn man das mal sich anschaut, die Algorithmen, die hier genutzt werden, also von OpenAI oder oder wen Sie auch immer dort nehmen oder Google, basieren tatsächlich auf dem letzten Jahrhundert. Also da ist gar nicht so groß die Innovation entstanden. Warum das all die letzten 10, 20 Jahre nie Früchte getragen hat, ist, weil einfach die Hardware fehlte. Und insbesondere die Hardware mit der Geschwindigkeit. Wenn man mal Konrad Zuse nimmt, 1942 mit dem ersten PC, da hatten sie eine Rechenoperation pro Sekunde. Heute sind sie bei 1 Milliarde pro Sekunde. Und das zeigt, wie gigantisch natürlich sich diese Chips entwickelt haben in der Geschwindigkeit. Und das macht es heute erst möglich, entsprechend KI-Modelle in der Geschwindigkeit zu berechnen, zu trainieren und darzustellen.
Waren denn die Konkurrenten vielleicht auch zu vorsichtig?
Viele sind zu vorsichtig gewesen, man hat es unterschätzt. Deshalb sind viele eigentlich überrascht und sind da vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt worden.
Gibt es einen Grund, warum Nvidia da offenbar den richtigen Riecher hatte und schon relativ früh diese Entwicklung erkannt hat?
Ich glaube, es ist nicht trivial, so etwas zu bauen. Ich glaube, da gehört viel Können dazu. Und Nvidia, glaube ich, waren schon lange Zeit darauf fokussiert, sodass es natürlich für viele jetzt eben im Nachgang irgendwie schwieriger sein wird. Man darf aber auch nicht unterschätzen, auch Amazon, auch Google arbeiten an Chips, die genauso gut funktionieren, die vielleicht auch zum Teil besser funktionieren werden in der Zukunft. Das Gleiche gilt für Startups. Sie haben ungefähr 20 Startups am Markt. Die haben mittlerweile Chips, die schneller sind als die von Nvidia.
Trotzdem, man hat eben jetzt diese doch recht dominante Position im Moment. Ist das eigentlich gesund, wenn andere Unternehmen so stark abhängig sind von Nvidia?
Nein, gesund ist es auf keinen Fall. Sie haben absolut recht. Das sieht man natürlich genau in der Marge. Also ein Hardwarehersteller, der 80% Marge hat, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Warum ist das möglich? Klar, wenn Sie der Alleinige sind oder 80% Marktanteil haben und jeder möchte Ihren Chip haben, dann können Sie natürlich ein Preisschild draufkleben, wie es Ihnen beliebt. Die neue Serie, die jetzt Ende dieses Jahres rauskommt, da kostet halt ein Chip $30.000. Und das ist natürlich eine Menge.
An welcher Stelle sind wir denn bei diesem KI-Hype? Sind wir da immer noch in den Anfängen oder ist da tatsächlich noch ganz viel Potenzial?
Also auf dem langen Zeitstrahl ist der Pfad klar und es ist eine Menge Potenzial. Das Ziel ist es ja, eine künstliche Intelligenz zu kreieren oder zu schaffen, die sogenannte Artificial General Intelligence. Das heißt, die AI wäre so intelligent wie der Mensch. Auf dem Zeitstrahl mit der weiteren Entwicklung der Geschwindigkeit der Chips kommen wir dort ungefähr im Jahre 2040 ungefähr an. Langfristig ist der Pfad klar und wir werden dort auch hinkommen, dass Chips genauso intelligent sind wie unser menschliches Gehirn und das bringt uns natürlich sehr viele Möglichkeiten. Nur die Frage ist halt, in welchen Zyklen das Ganze abläuft und es geht natürlich nicht linear.
Aber das hört sich schon so an, als ob Nvidia auch weiterhin eine Gelddruckmaschine bleibt, oder?
Es bleibt eine Gelddruckmaschine, ja. Nvidia wird dazugehören, aber ob sie in dem Bereich jetzt so hohe Margen weiter verdienen würden, das würde ich eher bezweifeln.
Soweit die Einschätzung von Daniel Kröger vom Investmentunternehmen Erko und Lübberstedt.
Ja, jetzt gehen wir zurück nach Deutschland. Da gab es heute eine neue Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages zur Stimmung der Unternehmen in Deutschland. Ergebnis: pessimistische Einschätzungen überwiegen. Tja, da sieht's am Aktienmarkt oft anders aus. Wie ist es denn heute?
Ja, diese Konjunkturnachrichten, die werden ja meistens ein bisschen ignoriert in letzter Zeit. Sie stehen auch im Widerspruch zu den Aussagen der Bundesbank, die gestern ja ein eher positiveres Bild gemalt haben. Was die Märkte heute mehr beschäftigt, sind die Protokolle der amerikanischen Notenbank. Die zeigen nämlich, dass die Notenbanker keinesfalls bereit sind, schon bald die Zinsen zu senken. Manche haben sogar darüber spekuliert, dass man die Zinsen wieder steigen lassen könnte. Was allerdings den DAX trotzdem antreibt, sind eben diese guten Zahlen von Nvidia, die im Grunde den Gesamtmarkt nach oben schieben. Der DAX jetzt aktuell bei 18.749 Punkten, 69 mehr als gestern.
Ja, Notenbank ist das Stichwort. Bei der Europäischen Zentralbank ist es ja etwas anders. Da wird im Juni eine Zinssenkung wahrscheinlicher. Was gab's da für neue Aussagen?
In der Tat, EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat im Hessischen Rundfunk deutlich gemacht, dass es im Juni wahrscheinlich ist, dass es zu einer Zinssenkung kommt. Und Luis de Guindos, das ist ja der Vizepräsident, der hat in der oberösterreichischen Nachrichten heute deutlich gemacht, dass voraussichtlich eine Senkung um 25 Basispunkte, also von 4,5 auf 4,25% ansteht.
Die britische Royal Mail, die sollte heute Morgen um 8 Uhr Geschäftszahlen vorliegen. Das ist nicht passiert. Passiert auch nicht alle Tage. Warum nicht?
Also ganz klar ist es nicht. Die Royal Mail hat sich bislang nicht geäußert, aber es liegt voraussichtlich und vermutlich daran, dass Daniel Kretinsky, das ist ja der tschechische Milliardär und Geschäftsmann, der unter anderem eben auch 20% an ThyssenKrupp, der Stahlsparte, übernehmen will, worüber wir auch gleich noch berichten, der will die Royal Mail kaufen. Die ist defizitär und er möchte sie gerne übernehmen. Das sorgt auch in Großbritannien für viel Wirbel. Auch Kretinsky ist auch in Großbritannien auf Einkaufstour und das ist vermutlich der Grund, warum diese Geschäftszahlen verschoben wurden.
Dann haben wir noch Euro, Anleihemarkt und Gold.
Tja, der Euro weitgehend stabil, wie auch gestern bei einem Dollar 0,845. Die Umlaufrendite gestiegen auf 2,62% und der Goldpreis bei 2.368,46 $. Das sind genau 2.183,98 € oder rund 14 Euro weniger als gestern.
Tja, Klaus-Rainer Jackisch, auch vielen Dank für die Euro-Umrechnung. Ab heute treffen sich die führenden Finanzminister und Notenbanker der G7-Staaten im norditalienischen Stresa. Die Agenda der Gesprächsthemen ist lang. Im Mittelpunkt steht der Handelskonflikt mit China. Jüngst hat China gedroht, die USA und Europa auch mit Zöllen zu belegen. Besonders deutsche Autohersteller würde das empfindlich treffen. US-Finanzministerin Janet Yellen sagte heute vor Beginn der Beratung, es gebe Bedenken wegen der hohen Überkapazitäten der chinesischen Industrie. Heidi Radwilas berichtet.
Wenn sich die Vertreter der führenden Industrienationen G7 diese Woche in Italien treffen, dürfte das Thema Strafzölle auf der Agenda ein ganzes Stück nach oben gerückt sein. Denn die Lage spitzt sich zu. Die USA wollen ab 1. August dieses Jahres Produkte aus China, darunter Stahl, Aluminium, Halbleiter, Solarzellen und Elektroautos mit teils horrenden Strafzöllen belegen. Dass zudem die EU gerade sogenannte Anti-Dumping-Zölle für chinesische E-Autos prüft, wurde mancherorts noch als sogenannter Warnschuss interpretiert. Nun wurde publik, dass die Chinesen als Reaktion darauf erwägen, für importierte Fahrzeuge mit großen Motoren einen Strafzoll von 25% zu verhängen. Holger Görg vom Institut für Weltwirtschaft Kiel sagt, wenn das kommen würde, könnte etwas passieren, vor dem seit Wochen gewarnt wird.
Dass dieser Warnschuss sehr schnell sich steigern könnte, sich eskalieren könnte in einen großen Handelskrieg.
Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sind nicht neu. Aber zahlreiche Experten sehen im jüngsten Vorstoß der USA durchaus eine neue Qualität. So gab es beispielsweise in den USA bereits Importzölle auf chinesische E-Autos. Aber die sollen jetzt eben von 25% auf 100% angehoben werden. Die Vereinigten Staaten beklagen wie die Europäer, dass die chinesische Regierung bestimmte Branchen und Unternehmen stark subventioniere und mittlerweile den globalen Markt massenhaft mit konkurrenzlos günstigen Produkten überschwemme, zum Schaden der anderen. Doch das Hantieren mit Strafzöllen ist gefährlich. Sollten die Chinesen tatsächlich 25% Aufschlag für importierte große Autos verlangen, das meint ja PS-starke Autos, oftmals der Luxusklasse, dann treffe das die europäischen Hersteller sehr stark. Vor allem die deutschen Autohersteller. Deren Aktien gehörten denn gestern auch zu den größten Verlierern im DAX. Die Autohersteller wollen von Strafzöllen nichts wissen. Auf der Hauptversammlung vor wenigen Tagen sagte BMW-Chef Oliver Ziepse:
Protektionismus setzt eine Spirale in Gang. Zölle führen zu neuen Zöllen, Abschottung statt Miteinander.
Carsten Bjeski von der ING warnt grundsätzlich vor Strafzöllen gegen China. Gerade die EU. Denn Europa sei noch abhängiger von China als die USA.
Wir brauchen Rohstoffe aus China. Wir brauchen Photovoltaikanlagen aus China. Und wenn wir jetzt mit starken Strafzöllen kommen, dann wissen wir, dann werden die Chinesen reagieren und geht das wieder zu Kosten von unserem eigenen Wirtschaftswachstum.
Doch was können die G7-Staaten tatsächlich erreichen? Holger Görg vom IFW Kiel hat eine Hoffnung.
Idealerweise würde sich dann Europa mit den USA und den anderen großen Nationen abstimmen und einen konkreten Vorschlag erarbeiten, wie mit China umgegangen werden kann.
Dass es tatsächlich so weit kommt, hält er jedoch für sehr unwahrscheinlich.
Der ThyssenKrupp-Konzern kommt nicht zur Ruhe. Vor 4 Wochen die Großdemonstration der Stahlkocher in Duisburg. Und heute wollten erneut tausende Stahlarbeiter im Ruhrgebiet demonstrieren. Diesmal vor der Zentrale von ThyssenKrupp in Essen. Hintergrund ist die schwierige Lage beim Stahl. Der leidet unter der Konkurrenz aus China, den hohen Energiekosten, nicht zuletzt unter der Schwäche der Autoindustrie. Doch der Ärger der Beschäftigten richtet sich nicht nur allgemein gegen die Umstände, sondern konkret gegen das Management von ThyssenKrupp. Vor Ort in Essen ist jetzt unser Korrespondent Jörg Marksteiner. Zunächst die Frage, Herr Marksteiner, wie ist die Demonstration heute bisher abgelaufen?
Ja, die Demonstration ist jetzt vor einer knappen Stunde zu Ende gegangen. Hier wird gerade zusammengeräumt. Unter anderem ein riesiges 60 Meter langes Plakat, das Stahlarbeiter, Betriebsräte und Gewerkschafter direkt unmittelbar vor dem Vorstandsgebäude ausgerollt haben. Und da stand drauf: Rote Linien, Zukunft statt Kündigung. Das war eine der zentralen Forderungen. Und daneben ein 20 Meter großes Stoppschild mit der Aufschrift: So nicht, Herr Lopez. Das richtete sich natürlich ganz klar an den Firmenchef Miguel Lopez, der dann auch rausgekommen ist und sich diesen Stahlarbeitern, den Demonstrierenden, gestellt hat. Denn die Stimmung, sie war nicht aggressiv, aber natürlich waren die alles andere als begeistert.
Heute soll ja dann, ich glaube, das geht auch jetzt bald los, eine Aufsichtsratssitzung folgen, auch in Essen. Worum geht's da?
Ja, die hat schon begonnen um 13 Uhr in einem Gebäuderaum schräg hinter mir. Dort sitzt Miguel Lopez und auch Vertreter der Gewerkschaft, sitzen jetzt zusammen, nach meinem Kenntnisstand, bis zum frühen Abend. Da soll es darum gehen, ob ein Investor, ein tschechischer Investor, bei der Stahlsparte einsteigt. Zunächst mit 20%, darum geht es heute. Das sollen aber dann weitere 30% dazukommen. Es wäre dann also irgendwann eine Gemeinschaftsfirma von ThyssenKrupp und dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky. Und auch das war natürlich hier großes Thema, weil die Stahlarbeiter sagen, wir haben grundsätzlich nichts gegen einen Investor. Das haben mir viele bestätigt, mit denen ich auch sprechen konnte. Das ist schon in Ordnung, aber wir wollen wissen, worauf wir uns da einlassen. Sie haben ein bisschen das Gefühl, dass sie quasi verkauft werden, weil sie sagen, wir wissen überhaupt nicht, gibt es denn Standort- und Jobgarantien, wenn die bestehenden in 2 Jahren auslaufen? Wird der neue Investor denn auch überhaupt investieren, was gerade in der Stahlsparte sehr kapitalintensiv, aber natürlich wichtig ist, auch mit dem Blick auf grüne Stahlherstellung? Konzepte liegen nicht vor und deswegen hat die Arbeitnehmerseite gesagt, die ja die Hälfte des Aufsichtsrats stellt, wenn da jetzt in dieser Sitzung heute nicht mehr kommt, werden wir so nicht zustimmen und sie sagen, das ist doch auch gar nicht nötig, das könnte man doch alles bis zum Sommer noch klären. Also wenn das heute durchgedrückt wird mit der doppelten Stimmrechts, mit dem doppelten Stimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden, die er hatte als Vertreter der Kapitalseite, dann sei das unnötig und dann sei das natürlich ein Stück weit auch wieder Angriff auf die Mitbestimmung, weil man dann komplett gegen die Arbeitnehmer stimmen würde. Das kann passieren, es kann aber auch sein, dass das nochmal verschoben wird.
Ist denn mit einer Entscheidung wirklich heute schon zu rechnen? Die Umstände sind ja offensichtlich noch recht unklar. Pensionsverpflichtungen sind auch noch ungeklärt. Was ist Ihre Einschätzung? Kommt es heute zu einer Entscheidung?
Naja, das wird, glaube ich, davon abhängen, wie sehr der Vorstand und damit auch der Aufsichtsrat, die von der Kapitalseite, es riskiert, in einen dauerhaften Konflikt zu gehen mit der Arbeitnehmerseite. Sie könnten heute diesen 20% Einstieg beschließen. Das wäre dann aber eine klare Kampfansage und würde mit Sicherheit weitere Protestveranstaltungen wie vor 3 Wochen in Duisburg, wie heute hier vor dem ThyssenKrupp-Quartier in Essen nach sich ziehen. Oder ob man sagt, wir haben da noch Fragen und sie sind ja durchaus zu klären. Auch die IG Metall hat heute nochmal bestätigt, wir wollen das nicht unendlich in die Länge ziehen, aber wir werden nur zustimmen, wenn wir eben auch das Kleingedruckte kennen. Und das ist ja eben auch dieses große Stoppschild, die Warnung, dass die damit gemeint war, so nicht, Herr Lopez, wir wollen die Details. Das war in der Vergangenheit anders, da waren wir immer eingebunden. Diesmal läuft das an uns vorbei und das beunruhigt eben so viele Mitarbeiter, denn es betrifft ja 27.000 Stahlarbeiter, vor allen Dingen im Ruhrgebiet.
Jörg Markstein, direkt von den Protesten der Stahlkocher bei ThyssenKrupp. Vielen Dank. Heute hat das Bundesamt für Statistik die neuen Zahlen zum Wohnungsbau veröffentlicht. Fertiggestellt wurden letztes Jahr 294.400 Wohnungen, weit entfernt von den politisch gewollten 400.000 Wohnungen. Der Präsident des Deutschen Landkreistages Sager wies jetzt gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung darauf hin, vor allem in Orten entlang der Nord- und Ostseeküste haben Menschen mit Wohnungsnot zu kämpfen. Dazu Jörn Schaar.
Die Worte von Reinhard Sager klingen düster. In vielen Kreisen seien Mietwohnungen schon jetzt knapp und es sei keine Besserung in Sicht. Ein Problem sind nach Sagers Ansicht die zu strikten Bauvorschriften. Schriftlich teilt er mit:
Dem muss die Politik entgegenwirken, denn Wohnungen werden von der Wirtschaft gebaut, nicht von der Politik. Wir brauchen Rahmenbedingungen, damit schneller und billiger gebaut werden kann. Wir wollen, dass Arbeitnehmer in Tourismuskreisen und auch darüber hinaus eine bezahlbare Wohnung finden.
Ein Beispiel für einen angespannten Wohnungsmarkt ist der Kreis Nordfriesland. Inseln wie Sylt oder Amrum sind berüchtigt für knappen und teuren Wohnraum. Allein nach Sylt pendeln pro Tag etwa 5.000 Menschen, um dort zu arbeiten. Eine Wohnung auf der Insel können sie sich häufig nicht leisten. Aber Wohnungsnot ist kein reines Problem der Inseln. Auch auf dem Festland suchen Leute teils seit Jahren eine günstige Wohnung, erzählt Olaf Henschen. Er ist Geschäftsführer der Wohneckgesellschaft, die in den beiden Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland im Rahmen der Eingliederungshilfe Menschen dabei hilft, eine Wohnung zu finden.
Zunächst muss man natürlich auch sagen, sind beide touristisch geprägte Landkreise. Von daher haben sie immer Gebiete, wo es dann nochmal dramatischer ist als in den ländlichen Gegenden. Wir haben mittlerweile Situation, dass bezahlbarer Wohnraum an sich kaum noch vorhanden ist. Und wenn bezahlbarer Wohnraum angeboten wird, eine Vielzahl an Personen sich um diesen Wohnraum bemühen, diesen dann auch anzumieten.
700 Menschen stehen aktuell auf Henschens Bewerberliste. Alle seien akut von Wohnungslosigkeit bedroht. Inzwischen gibt es einen Aufnahmestopp, weil die Gesellschaft nicht allen Wohnungssuchenden helfen kann. Allein in der Kreisstadt Husum fehlen nach Angaben der Stadtverwaltung etwa 1200 Wohnungen. Entsprechend hoch ist die Nachfrage.
Wir wissen halt auch von Wohnungsbaugesellschaften, wenn die bezahlbaren Wohnraum anbieten, dass auch Bewerberzahlen durchaus mal in den dreistelligen Bereich reinrutschen können. Wie gesagt, wir reden nicht mehr von Ballungszentren, sondern wir reden im Endeffekt von einer, auch wenn Husum 20.000 Einwohner hat, immer noch von einer relativ ländlichen Struktur, die wir hier haben.
Eine ähnliche Situation gibt es in der Lübecker Bucht, auch eine beliebte Ferienregion. Weil die Einwohner des Ortes Timmendorfer Strand selbst keine Wohnungen mehr fanden, hat die Gemeindevertretung kürzlich beschlossen, dass dort keine Ferienwohnungen mehr gebaut werden dürfen. Auch im wenige Kilometer südlich gelegenen Lübecker Stadtteil Travemünde ist Wohnraum knapp. Schriftlich erklärt Bausenatorin Johanna Hagen, Planungsrecht für neue Wohnquartiere zu schaffen, sei ein wesentlicher Aufgabenschwerpunkt der Stadtplanung.
Einerseits entstehen derzeit in Travemünde neue Wohnquartiere, für die bereits Planungsrecht geschaffen werden konnte. Ein Mindestanteil von 30% der Wohnungen ist dabei als geförderter Wohnungsbau zu realisieren. Darüber hinaus haben wir mit Bebauungsplänen dafür gesorgt, dass vorhandener Wohnraum nicht zweckentfremdet werden darf und zum Ferienwohnen umgenutzt wird.
Der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen hält es für sinnvoll, eine Obergrenze für Ferienwohnungen festzulegen. Direktor Andreas Breitner schreibt:
In den Urlaubsorten entwickelt man schnell immer neue touristische Strategien und Projekte. Der Wohnungsbau für Einheimische ist oft weniger sexy und angesagt, dafür aber notwendig. Noch dazu sitzen in den kommunalen Entscheidungsgremien oftmals ausnahmslos Vermieter von Ferienwohnungen. Da kommt die dauerhafte Wohnnutzung oft zu kurz. Bislang räumen Kommunen oftmals der Ferienwohnung den Vorzug vor dem Dauerwohnen ein. Wohnungsbauprojekte werden in der Saison zurückgestellt und nach der Saison vernachlässigt. Jede neue Wohnung, die jetzt entsteht, sollte dem Wohnungsbau dienen.
Wichtig sei es zudem, Wohnungen im mittleren Segment zu errichten, die für 9 bis 12 Euro pro Quadratmeter vermietet werden könnten, so Breitner. In Urlaubsregionen gäbe es zwar Menschen, die keinen Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, sich aber Mieten weit über 10 Euro pro Quadratmeter nicht leisten könnten.
Soweit unser Korrespondent für das Bundesland Schleswig-Holstein, Jörn Schaar. Und wir kommen wie immer an dieser Stelle zur Wirtschaftspresseschau. Die Zeitungen beschäftigen sich mit dem Handelsstreit um erhöhte Zölle auf Elektroautos.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert: Der Kontinent droht zerrieben zu werden zwischen den Supermächten USA und China und könnte sich für eine Seite entscheiden müssen. Wäre die EU sich einig, hätte sie alle Trümpfe in der Hand. China braucht die EU, um seine überschüssigen Produkte loszuwerden, von Elektroautos bis Solarzellen. Die USA brauchen die EU, weil die Zölle gegen China sonst viel weniger Wirkung entfalten. Brüssel könnte sich von Peking und Washington abwechselnd umgarnen lassen. Doch solange sich nicht einmal Berlin und Paris einigen können, wird nichts davon passieren. Die Süddeutsche Zeitung meint zu Strafzöllen auf chinesische E-Autos. Es ist ein Schritt, der aus mehreren Gründen falsch ist. Zum einen ist momentan noch sehr wenig zu sehen von den chinesischen Billig-E-Autos in Europa. Zum anderen profitieren die deutschen Autobauer selbst von den Produktionsbedingungen in China. Zuletzt wird China der wichtigste Absatzmarkt für deutsche Hersteller bleiben. Es wird auch ohne chinesische Gegenreaktionen auf die EU-Zölle hart genug für die Deutschen, sich dort zu behaupten. Der Weserkurier aus Bremen blickt auf die Rente. Am Ende ist die Vorstellung, dass alle Beschäftigten zu einem bestimmten Zeitpunkt in Rente gehen können, wollen oder müssen, ein Irrweg. An der Stelle eines fixen Renteneintrittsalters sollte künftig ein Zeitkorridor stehen, der es den Beschäftigten ermöglicht, zum Zeitpunkt ihrer Wahl ganz oder teilweise in den Ruhestand zu gehen. Klar muss aber das Prinzip sein, wer länger einzahlt, wird am Ende auch mehr bekommen.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu finden in unserer DLF Audiothek-App. Und wie soeben gemeldet wird, ist der frühere Vorstandschef der Deutschen Bank, Rolf Breuer, tot. Der ehemalige Vorstandssprecher und Aufsichtsratsvorsitzende ist gestern im Alter von 86 Jahren nach längerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben. Das teilte die Deutsche Bank heute in Frankfurt mit. Mehr zum Tod von Rolf Breuer dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr und dann mit meiner Kollegin Dorothee Holz. Für diese Sendung, für die Wirtschaft am Mittag, verabschiedet sich Clemens Kindermann und dankt wie immer an dieser Stelle für Ihr Interesse an der Ökonomie.